Und ich dachte mir an dem Punkt, hey, ich nehme mir 3 Wochen. Ich arbeite vor. Ich versuche, meine Angestellten irgendwie so einzutakten, dass die das machen, was sie machen sollen, während ich nicht da bin. Aber es hängt ja so viel von mir ab, weil ich bin ja Fotograf auch. Das heißt, ich kann gar nicht gebucht werden. Das heißt, die müssen nur vorarbeiten. Ich bin immer mit so einem halben Draht dorthin im Urlaub. Und er, der ist da einfach nur so auf dem Boot und der hat noch nicht mal wirklich Kosten und der lebt so und dem ist alles scheißegal. Und da wusste ich, ich will zwar nicht so leben wie der, aber irgendwas mache ich trotzdem definitiv falsch, weil das kann nicht sein, dass ich so krass hart arbeite und das so mein Maximum ist, was ich mir rausnehmen kann, um dann wieder direkt das ganze Jahr durchzuhackeln. Das geht nicht. Irgendwas ist da falsch.
Baby Gut Business. Dein Kompass im Social Media Kosmos und der Creator Economy. Wer prägt die Branche heute? Wer baut die Geschäftsmodelle von morgen? Karrieregeschichten, konkrete Learnings und echte Insider-Tipps. Mit Ann-Kathrin Schmitz.
Das ist eine Folge fürs Herz. Und zwar werdet ihr heute meinen alten Freund Felix Rachow kennenlernen. Vielleicht ist es der einen oder anderen auch noch ein Begriff. Felix ist Fotograf. Der hat ganz lange Zeit in Berlin gelebt. Ich habe häufig bei ihm übernachtet und er hat an einem gewissen Punkt eine relativ schicksalsträchtige Entscheidung getroffen, und zwar mit seiner Freundin gemeinsam eine Weltreise zu machen. Ist dann Vater geworden währenddessen, hat seine Freundin geheiratet und mittlerweile sind die beiden ausgewandert. Und das Besondere daran ist, dass Felix eigentlich eine wirklich funktionierende Karriere in Deutschland hatte, die er mehr oder weniger eingerissen hat und nochmal ganz von vorne angefangen hat und einen sehr anderen Weg geht mittlerweile, als das vielleicht viele seiner KollegInnen tun würden oder wie es ja die Gesellschaft in Anführungszeichen von ihm erwartet hätte. Das ist nicht nur eine extrem mutige Entscheidung, sondern damit kommen natürlich auch Zweifel, Probleme und Fallstricke. Über all das haben wir heute in dieser Folge gesprochen, denn wir haben uns heute hier auf Bali, wo wir diese Aufnahme machen, das erste Mal seit 5 oder 6 Jahren wieder getroffen. Wir hatten uns so ein bisschen aus den Augen verloren, aber ich habe Felix' Weg immer aus der Ferne beobachtet und fand es extrem spannend, was ihn dazu bewogen hat, sein Leben jetzt so zu leben, wie er es tut. Ihr werdet es während der Folge merken, auch mir hat er extrem viel Mut gemacht mit dem, was er erzählt, wie er erzählt und wie er mittlerweile aufs Leben blickt und wie sich seine Einstellungen vielleicht auch zum Thema Karriere und Business verändert haben über die Jahre. Ich finde es ultra inspirierend. Ich hoffe, dass ihr ganz viel davon mitnehmen könnt. Vielleicht ist das so ein bisschen eine Folge, die wieder zum Ursprungsgedanken meines Podcasts zurückgeht. Ja, also ein Gespräch unter Freunden, das nicht vorbereitet ist, das einfach aufgenommen wurde aus dem Moment heraus, dass sehr echt ist, dass sehr authentisch ist. Wie gesagt, ich hatte keine Fragen vorbereitet, sondern ich einfach sehr neugierig so fragen würde, wie vielleicht viele von euch fragen würden, wenn sie sich mit Felix auf einer Party unterhalten würden. Und ja, das ist ein sehr ehrliches, offenes Gespräch mit jemandem aus meinem Netzwerk, das ich jetzt einer größeren Masse euch allen zur Verfügung stellen kann. Und das ist eigentlich genau der Grund, warum ich mal mit Baby Gut Business angefangen habe. Und ich hoffe, dass das vielleicht für den einen oder anderen, die ein oder andere da draußen das Zeichen ist, auf das du gewartet hast, um dich vielleicht nächstes Jahr, jetzt zum Ende des Jahres, nochmal selbst zu reflektieren, um privat, beruflich oder in welchem Bereich deines Lebens auch immer einen neuen Weg einzuschlagen und dass dir diese Folge Mut dabei macht. Wir haben für heute ein Gewinnspiel für euch. Und zwar geht es um Old Amsterdam. Das ist ein ganz besonderer Käse, der ja für jeden Cheese-Lover was bereithält. Und ihr könnt heute 10 Pakete im Wert von 149,99 gewinnen. Das Ganze findet auf oldamsterdam.de/aktuelles/gewinnspiel-bgb statt. Den Link könnt ihr natürlich wie immer auch in den Shownotes anklicken. Und ja, was macht den Käse so besonders? Es gibt 3 verschiedene. Ja, das Original, unverkennbarer Klassiker mit leicht süßem Geschmack. Pikant und cremig, das ist der 2. mit cremiger Textur, aber weniger intensiv als das Original. Und der 3. ist mild und jung, also der Allrounder für die ganze Familie, weil nicht so stark und besonders zart im Geschmack. Es gibt natürlich super viele weitere Sorten, die ihr auch frisch an der Theke oder auch direkt im Kühlregal bekommen könnt. So, und wenn ihr jetzt richtig Lust auf Käse bekommen habt, dann macht mit beim Gewinnspiel und klickt doch mal den Link in den Shownotes an. Ich wünsche euch ganz viel Glück dabei. Felix, herzlich willkommen zu Baby Gut Business, der Tropical Edition. Ich trage sogar eine balinesische Frangipani-Blüte im Haar heute.
So heißt sie?
Ja, so heißt sie. Ist eine meiner Lieblingsblumen tatsächlich.
Jetzt habe ich wieder was gelernt.
Botanisch bewandert sozusagen. Das ist die kennen die meisten Leute eigentlich nur, oder auch ich, bis ich das erste Mal in Asien war, nur von so Shampooflaschen. Da ist die immer Stimmt. drauf und das ist so Frangipani-Duft und eigentlich weiß keiner, dass es wirklich ein tatsächlicher Baum ist, den es gibt. Und hier, wo wir sind, deswegen für alle, die nur zuhören, schade, bitte das Handy einmal in die Hand nehmen. Vielleicht lohnt es sich heute auch zuzugucken. Ich glaube, es ist auch der erste Podcast, bei dem ich mir jetzt eine Sonnenbrille anziehe. Nur so fürs Gefühl.
Ich habe nur eine mega hässliche, weil ich immer mit dem Motorrad fahre und wir extra eine billige hässliche gesucht haben, damit wir also nicht ständig Staub in die Augen kriegen. Und ja, ich wollte so eine schnelle haben, weißt du, die so nach hinten gebogen
ist.
Ja,
so eine Berliner schnelle Brille.
Ja, aber
Berghain haben doch alle.
Meine Frau war dagegen.
Ja, ist in Ordnung. Ja. Ich nehme die Brille auch wieder ab, weil das unhöflich ist. Finde ich immer, das finde ich komisch. Wollte nur kurz flexen.
Ich finde aber diese Blüten unfassbar schön, vor allem, weil die ja überall sind. Und das Lustige ist aber, die Balinesen, die kehren das immer weg wie Dreck so. Und denkst du, lass doch die Blüten da liegen, die sehen doch mega schön aus. Ja.
Also ich bin heute den ersten Tag auf Bali angekommen und das ist das Erste, was ich wunderschön fand. Ja, dass die Straßen voller weißer Blüten liegen und hier dieser buddhistische, ich habe den versucht jetzt optisch hier auch mal einzufangen, diesen Vibe.
Dann wird dir Ubud umso mehr gefallen, weil da gibt es ganz viel davon.
Ich bin gespannt. Ich glaube, wir müssen mal ganz kurz einleiten. Das ist auch der zweite Podcast, bei dem ich keine Fragen vorbereitet habe. Das heißt, es wird ein lockeres Gespräch. Ich glaube, man muss mal ein bisschen erklären. Vielleicht haben Leute dich vergessen in Deutschland, glaubst du? Manche Leute haben dich schon vergessen.
Auf jeden Fall.
Felix Racho, ist das noch Leuten ein Begriff in Deutschland?
Quatsch doch nicht deinen Leuten. 10 Millionen Leute hören bei dir jeden Tag zu. Da, kein Mensch kennt mich da. Nein, mich kennen die Leute doch nur in der Fotografenbubble.
Nee. Du, Felix Racho, du hast natürlich ein entsprechendes Intro von mir schon bekommen. Aber du bist der Influencer-Fotograf damals gewesen, einer der ersten, ja?
Jetzt der nennst du mich der Influencer-Fotograf.
Ja, du hast doch dich auch auf Fashion Weeks und Events rumgetrieben damals, oder nicht?
Das stimmt.
Woher kennen wir uns? Daher.
Wir kennen uns von einer Yacht. Um mal so anzufangen. Ist das so? Doch, ich glaube ja. Wir waren eingeladen auf Mallorca, da habe ich mich auch gewundert, warum ich eingeladen war.
Ja.
Und dann waren wir da auf einmal auf dieser Yacht und wir haben uns, glaube ich, alle gewundert, was wir da machen.
Ja, ja.
Aber wir hatten eine gute Zeit da mit Farina und Nina genau.
Ja.
Ja.
Okay, aber lass uns mal noch einen Tick weiter vorher anfangen. Mhm. Du bist Fotograf aus Berlin eigentlich. Immer gewesen. Ja, und hast in Berlin auch ein festes Studio gehabt, einen festen Wohnsitz und hast da Workshops in Person gegeben. Wie hat sich das entwickelt? Hast du irgendwann mal, ist das eine Leidenschaft oder ist das eher für dich ein Business gewesen?
Ja, wo fange ich an? Also ich habe ja Grafiker als Ausbildung gelernt und ich wollte aber immer schon Fotograf werden. Dann bin ich nach Berlin und habe es einfach probiert und mal gucken, was dabei rauskommt. Auch ein sehr großes Risiko. Eigentlich noch ein größeres Risiko als das, was ich jetzt eingehe, weil da hatte ich 0 Euro auf dem Konto und musste aber erstmal viel bezahlen. Also das war so, woher? Und dann habe ich halt No Risk, No Fun losgelegt, weil einem nackten Mann kannst du ja nicht in die Tasche greifen, ne? So sagt meine Mutti immer. Und ja, und ich habe jeden Scheiß gemacht. Und ich habe auch jeden Scheiß sehr schlecht gemacht, muss man dazu sagen. Und dann hat sich das einfach karrieremäßig entwickelt, wie sich sowas halt entwickelt. Und irgendwann hast du dann mal ein eigenes Studio, dann hast du Angestellte, dann geht dir irgendwas auf den Sack, dann meldet sich das Finanzamt 1, 2, 3 Mal. Mhm. Als Selbstständiger kennt man das und irgendwann willst du wieder was ändern. So. Und als Selbstständiger, wie wir auch vorhin schon bequatscht haben, es ist nicht einfach, Sachen, die man sich aufgebaut hat mit viel Schweißarbeit, wieder fallen zu lassen und was Neues zu machen, wenn man noch nicht mal weiß, was aus dem Neuen überhaupt wird. Und deswegen habe ich mir lange schwer getan, das erste Mal das fallen zu lassen. Aber es gab einen Schlüsselmoment. Und zwar war ich mit meiner damaligen Ex-Freundin in Thailand auf einem Boot für ein paar Tage und wir waren am Schnorcheln. Kein Empfang, Handy bringt eh nichts, tralala. Und dann habe ich mich mit jemandem unterhalten und der meinte, erzähl mir mal von dir und tralala, was man eben 4 Tage auf dem Boot macht. Irgendwann erzählst du dann halt mal. Und er war total beeindruckt, was ich mir aufgebaut habe und total cool, weil ich ihm das halt erzählt habe. Und dann habe ich ihn gefragt, was er macht. Und er meinte so, naja, du, ich bin hier nur auf dem Boot, ich mache ein bisschen Tauchkurse, verdiene ein bisschen Geld. Und wenn ich genug Geld habe, dann fliege ich nach Bali, mache so einen Schein für einen Surfunterricht, tralala, was man dann machen darf. Und dann gucke ich mal. Und ich dachte mir an dem Punkt, ich nehme mir 3 Wochen. Ich arbeite vor. Ich versuche, meine Angestellten irgendwie so einzutakten, dass die das machen, was sie machen sollen, während ich nicht da bin. Aber es hängt ja so viel von mir ab, weil ich bin ja Fotograf auch. Das heißt, ich kann gar nicht gebucht werden. Das heißt, die müssen nur vorarbeiten. Ich bin immer mit so einem halben Draht dorthin im Urlaub. Und er, der ist da einfach nur so auf dem Boot und der hat noch nicht mal wirklich Kosten und der lebt so und dem ist alles scheißegal. Und da wusste ich, ich will zwar nicht so leben wie der, aber irgendwas mache ich trotzdem definitiv falsch, weil es kann nicht sein, dass ich so krass hart arbeite und das so mein Maximum ist, was ich mir rausnehmen kann, um dann wieder direkt das ganze Jahr durchzuhackeln. Das geht nicht. Irgendwas ist da falsch. Mhm. Und dann habe ich gesagt, nee, das Studio muss weg. Ich muss doch mal anders das Ganze angehen. Und das habe ich gemacht. Dann habe ich eine Make-up-Artist-Ausbildung gemacht. Und da sind dann auch wieder zig Sachen draus entstanden und dann irgendwann das nächste Studio und so. Aber diese Entscheidung, dass man eine Sache komplett weglässt, um wieder was ganz Neues anzufangen, das fiel mir so lange schwer, bis es mir wirklich vor Augen geführt wurde von diesem Typen. Der wusste das gar nicht, aber das hat mich so krass beeindruckt, dass es eigentlich auf dieser Welt sehr, sehr, sehr viele unterschiedliche Strukturen geben kann. Möglichkeiten, genau. Es heißt nicht, dass dir irgendjemand sagt, so macht man das jetzt als Fotograf und so läuft das in der Fotografie, genauso wie in jedem anderen Beruf, sondern es gibt einfach 1000 Varianten. Es gibt Leute, die arbeiten an einem Tag im Jahr und den Rest legen sie die Beine hoch, sehr unwahrscheinlich. Mhm. Und dann gibt es welche, die reißen sich den Arsch auf und haben noch nicht mal Zeit für einen Tag Urlaub. Also alle Varianten gibt's und man muss halt dran basteln. Das ist ja das Spannende am Leben.
Ja, das heißt, zu der Zeit bist du aber schon viel gereist. Nur um das mal zu verstehen. Es gab jetzt nicht den einen Moment, wo du gesagt hast, ich verlasse jetzt Deutschland, ich kündige meine Wohnung, ich kündige alle Mitarbeiter. Also das ist ja auch, das erfordert ja sehr viel Mut und vielleicht auch eigentlich ein finanzielles Polster, eine finanzielle Sicherheit, um diese Entscheidung zu treffen. Ich kenne dich, du bist ja eigentlich auch niemand, der jetzt sagt, okay, ich reiß das jetzt komplett ein und habe keinen Plan B, oder?
Das wäre so schön. Also ich sag mal so, ein finanzielles Polster ist natürlich echt immer nice. Aber ich habe halt festgestellt, je größer du ein finanzielles Polster hast, desto in einem desto höher ist deine Lebensqualität, die du ohnehin lebst, und desto höher sind deine Ausgaben. Das heißt eigentlich, die Rechnung müsste sein, du musst weit unter deinen möglichen Lebensverhältnissen leben, um gechillt ranzugehen. Aber jetzt zum Beispiel ist es auch nicht so, dass wir 7-Euro-Apartments nehmen pro Nacht, weil geht hier, ja, sondern wir gucken dann, was zu uns passt. Und dann sind das eben so 50-Euro-Apartments. Und schwuppdiwupp bist du bei 1500 Euro im Monat, wenn du im Schnitt bei 50 landest. Ist jetzt auch nicht unbedingt.
Da lachen halt wenig alle in Deutschland, Felix.
Ja. Ja, so, aber ehrlich gesagt, um mal ganz ehrlich zu sein, sind wir auch nicht bei 1500.
Ja, okay.
Sondern wir denken uns dann, oh, guck mal, die hat sogar einen Pool. Schwupps, bist du bei 3000. Aber naja, lachen vielleicht immer noch Leute. Nur, es ist völlig egal, wie viel Geld du auf dem Konto hast. Ich meine, guck dir die Backpacker an. Wir treffen so oft Leute in irgendwelchen Cafés, die uns dann erzählen, ja, ich habe gerade Abi gemacht, ich habe 300 Euro gespart und jetzt mache ich eine Weltreise. Und wir so, what? Wie? Mhm. Aber die gehen mit einem anderen Mut ran, mit auch vielleicht so dem Wissen, ich bin eh irgendwann wieder zurück in Deutschland, aber irgendwie funktioniert's ja.
Ajo, aber das Problem im Kopf ist ja, wenn du das Anfang 20 machst, wenn du das als Backpacker machst, dann hast du ja noch nicht viel zu verlieren.
Ja.
Aber wenn ich auf mich schaue und meine Karriere, die ich versucht habe in den letzten 10 Jahren, so gut es geht, irgendwie zu wuppen, und du auch, also du hast ja auch eine Karriere hingelegt, dann finde ich, ist die Fallhöhe einfach sehr viel schwerer zu bewältigen mental oder abzuschätzen. Und du möchtest ja eigentlich auch nicht mehr von dem Lebensstandard, den du dir einmal sauer erarbeitet hast. Also ich habe bis vor 2,5 Jahren, auch noch in Köln in einer sehr, sehr kleinen Bude, 28 Quadratmeter gewohnt, mitten im belgischen Viertel. Die hat mich 600 Euro warm gekostet. Ja, und da hatte ich irgendwie auch einen ganz anderen Lebensstandard, als den ich jetzt habe zum Beispiel. Und dementsprechend hat mir das finanziell auch nicht wehgetan, super viel weg zu sein, super viel zu reisen, weil die Wohnung konnte ich mir irgendwie immer leisten. Ja, die hat mich nicht viel Geld gekostet. Und mittlerweile habe ich irgendwie, gut, wir leben jetzt zu zweit in der Wohnung in München, ja, die kostet halt das Vierfache, ja. Und dementsprechend möchte ich aber vielleicht auch gar nicht mehr von diesem Lebensstandard. Also ich habe jetzt einmal gesehen, wie schön es ist, wenn man 100 Quadratmeter statt 28 hat. Ja, das ist natürlich irgendwie auch schwer, sich von etwas, was man erreicht hat, egal ob das jetzt die Quadratmeterzahl seiner Wohnung ist oder das Gehalt, was man bekommt oder die Verantwortung, die man im Job hat, wieder zu sagen, okay, ich nehme jetzt den Mut zusammen und stock mich da wieder runter. Weil hoch kannst du meiner Erfahrung nach leichter klettern als wieder runter. Das ist schon etwas, das ist nicht so easy, oder?
Absolut. Also ich glaube, also.
Und das würde eine Form von Auswandern in dem Maße ja dann auch erfordern. Nach deiner Rechnung.
Ich muss so grinsen, weil es ist genauso, wie du sagst. Es ist nicht so einfach, aber es ist so. Das heißt, als ich weggegangen bin aus Deutschland, 2019, da sind wir ja eigentlich, also ich war zwar noch in Deutschland gemeldet, aber wir sind auf Weltreise gewesen. Da habe ich zu meiner Frau gesagt, ab dem Moment töte ich meinen Ruf. Das habe ich ihr wortwörtlich so gesagt. Ich gehe jetzt weg, die Leute werden im Kopf haben, ah ja gut, der Fotograf, der hier die ganze Zeit alle möglichen Leute fotografiert hat, der ist ja jetzt weg. Wer ist denn jetzt derjenige, der es macht? So, und dann ist es der. Egal wer oder viele oder, oder niemand, ist auch egal, aber jedenfalls nicht der. Mhm. Und meine Frau hat immer gesagt, ach, das ist doch Quatsch. Und ich sag mal so, die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen. Weil in Kapstadt wäre ich die ganze Zeit angesprochen, weil da die ganze Fotografenabteilung ist. In Deutschland wäre ich auch immer, wenn ich rausgehe, gibt es immer irgendjemand, der mich mal anquatscht. Aber im Ausland, lustigerweise mit unserem neuen Reise-Account, den wir haben, wesentlich mehr als mein fotografischer Ruf. Und ich sag mal so, du bist jetzt auf Geld und Erfolg und Einkommen und so eingegangen. Aber emotional und psychisch ist das auch eine sehr große Nummer. Denn, sagen wir mal so, die Angst, keine Sau interessiert sich mehr für dich, ist auch immer da. Weil du willst ja schon etwas machen. Ich will kreativ sein, ich will Bücher machen, ich will was weiß ich was alles. Und das Risiko bin ich sehr bewusst eingegangen, aber mit dem Wissen, naja, ich habe das ja auch alles schon gemacht, jetzt würde ich es ja nur nochmal machen. Das ist ja auch irgendwie langweilig. Und ich glaube, manchmal, es gibt einen Satz, den meine Oma mal zu mir gesagt hat. Und den werde ich nie vergessen. Da war ich, glaube ich, 10 oder so. Und da ging es um was ganz anderes damals. Aber diesen Satz werde ich nie vergessen. Den werde ich mir auch noch irgendwann mal in meinen Arm hacken. Den Mutigen gehört die Welt. In so vielen Lebenslagen stimmt das einfach. Ich meine, weißt du, jemand riskiert was, wir haben vorher drüber gesprochen, wie irgendwo im Ausland Leute lauter shady Sachen machen oder sonst was und dann kommen die damit durch. Das gibt's da überhaupt nicht.
Ja.
Ja. Und selbst wenn nicht, die werden wieder was Mutiges machen. Ich meine, zwischen mutig und dumm ist eine schmale Linie, ne? Aber, aber nichtsdestotrotz, den Mutigen gehört die Welt, stimmt einfach. Und das bedeutet für mich jetzt, ich kann dir das Endergebnis noch so nicht sagen, aber wenn ich den Mut habe, auszuwandern und ganz neue Wege zu gehen, dann habe ich eine Chance, in einer Sache erfolgreich zu werden oder etwas Neues aufzubauen, das mich viel mehr erfüllt, als wenn ich jetzt etwas machen würde, was ich schon mal gemacht habe.
Ja. Und du würdest sagen, wenn wir jetzt nochmal einen Step back gehen, diese Weltreise, zu der ihr euch damals entschlossen habt, das weiß ich noch ganz genau, ich habe das auch bei Social Media verfolgt, die war so die Einstiegsdroge zum Auswandern? Weil du da gemerkt hast, es funktioniert auch irgendwie ohne mich und es funktioniert überhaupt. Und
das
die Welt ist
die
sehr viel größer als Berlin.
Einstiegsdroge ist ein gutes Wort, sagen wir mal so. Wir sind weg gewesen. Ich habe ja vorher Online-Produkte hergestellt. Ich habe meine Post-Production-Masterclass gemacht und das war das erste Online-Produkt, was ich gemacht habe. Weil ich damals schon gedacht habe, also wenn ich am Reisen bin, was kann ich machen? Irgendwas online, also probiere ich es mal gucken, was bei rauskommt. Habe mir nicht viel erhofft. Dann bin ich nach Australien und das hat halt eingeschlagen. Das war halt echt gut. Und da habe ich dann erstmals drüber nachgedacht, dass das eine Option sein könnte. Weil wenn ich damit so viel Geld verdiene, dann gäbe es ja eventuell die Möglichkeit, dass ich von woanders aus arbeiten könnte. Und da habe ich überhaupt, also da kommt das überhaupt in Frage, dass du sagst, okay, ich kann mir woanders etwas aufbauen. Denn in den meisten Fällen als Selbstständiger wirst du in keinem anderen Land business-wise aufgenommen. Also du kriegst kein Visum zum da selbstständig arbeiten.
Ja.
So einfach. Du kannst dich anstellen lassen, du kannst irgendwelche speziellen Richtungen haben, aber in interessanten Ländern wird es oft schwierig. Fotografen ja. brauchst sowieso kein Land. So mal. Mhm. Und nur über das Online-Geschäft kann ich sowas machen. Das siehst du ja auch hier in Bali überall. YouTuber sind sehr viel hier, Instagrammer sind sehr viel hier, weil sie halt von überall aus theoretisch arbeiten können und es auch praktisch machen. Also das ist das, ja. Ohne das wäre es nicht passiert. Also ohne diese Online-Produkte wäre ich nicht auf die Idee gekommen, weil dann wäre es einfach eine Auszeit gewesen und dann komme ich wieder und mache wieder mein Business. Und
ja.
Ich hatte auch immer den Traum, einen Hof zu kaufen und in diesem Hof ein Studio auszubauen und dann von dort aus meine Sachen zu machen. Und dann hast du aber als Fotograf das Problem, du musst ja immer die ganzen Leute dahin kriegen. So. Mhm. Aber es war irgendwie in meinem Kopf drin. Und dann...
Ja. Na gut, jetzt hast du ja nicht irgendein, in Anführungszeichen, Schrott-Online-Produkt gebaut, nur um, und das ist halt etwas, das werde ich häufig gefragt, ja, ich würde auch gern mehr remote arbeiten, ich möchte Reisen mit Arbeiten verbinden, ich möchte mich selbstständig machen. Mhm. Und ich tue mich immer schwer darauf, eine pauschale Antwort zu geben, weil die gibt es nicht. Also ich halte, du hast ja nicht aus der Luft gegriffen, dir irgendein Online-Produkt ausgedacht, mhm. so wie man es häufig bei irgendwelchen Business-Coaches oder irgendwelchen systemischen was weiß ich was Coaches sieht, ja, wo man sich denkt, okay, aber nur um selbstständig zu sein, sich irgendwie so eine Coaching-Ausbildung zu bauen und dann irgend so ein fadenscheinig ohne Erfahrung auf Erfahrung basierendes Business, viel schwierig. Okay, fair enough. Aber du hast ja eigentlich das, was du immer offline angeboten hast, einfach zu einem digitalen Produkt umgebaut.
Auf mein Produkt jetzt einzugehen, so da ging es eigentlich darum, dass ich mir überlegt hätte, was hätte ich mir gewünscht, als ich angefangen habe, was würde ich von mir lernen, um diese Zeit, die ich verballert habe, um das alles zu lernen, um das so kurz wie möglich zu halten. Und was da habe ich einfach all mein Wissen da reingestopft, im digitalen Bearbeitungsblabla. Aber das wenn du jetzt schlau. Sagst, pauschal eine Antwort gibt's nicht. Aber wie wir vorhin bei diesen Lebensunterhaltungskosten oder wenn wir diese möglichst klein halten und sagen, hey, ich bin die Heidi, ich bin 25 Jahre alt, ich bin noch saujung, aber der Traum in Thailand zu leben und von dort aus zu arbeiten ist doch irgendwie mega geil. Was könnte ich denn überhaupt machen? Es findet sich irgendein Weg, aber du kannst nicht einsteigen wie der Star-YouTuber mit der Mega-Menschen. Also wenn du sagst, du lebst auf ganz, ganz niedrigem Niveau, du sparst erstmal, du gehst erstmal richtig arbeiten, machst dir ein kleines Polster und dann flitzt du los. Mein Tipp sowieso für alle Jungen, mach ein Jahr Australien Work and Travel, da kannst du Geld verdienen und, also wenn du fleißig bist, ja, und du kannst rumreisen, hast du schon mal einen Vorgeschmack. Genau, ganz genau, du lernst Englisch, am besten nicht mit Deutschen reisen. Ja, nicht mit Deutschen reisen, dann lernst du es noch schneller und da kriegst du schon so einen Vorgeschmack, wie sowas aussehen könnte. Und vielleicht hast du nach einem halben Jahr oder einem Jahr sowieso schon die Schnauze voll von der Scheiße. Oder du hast richtig, richtig Bock drauf und dann hast du in der Zeit vielleicht schon angefangen, so Step by Step dir etwas aufzubauen. Es muss ja jetzt nicht so, ich zeig dir jetzt, wie die Welt funktioniert mit 25 sein, aber du kannst ja irgendwo anfangen. Manche können mega gut kochen, vielleicht irgendwas, was man ohnehin schon gerne gemacht hat. Es gibt für alles Mögliche etwas, man muss nicht den Leuten für irgendeinen Scheiß das Geld aus der Tasche ziehen, aber es gibt sehr viele Online-Jobs, die gemacht werden müssen irgendwo. Wer fleißig ist und Step-by-Step geht, der findet auch was, vor allem, wenn man sich mit Gleichgesinnten so ein bisschen auseinandersetzt. Ich weiß, dass du Bauchschmerzen hast.
Man könnte zum Beispiel bei
Baby
Business arbeiten.
Online? Kann man das?
Ich kann gerade keine neuen Mitarbeitenden mehr einstellen. Das kann ich mir nicht mehr leisten. Gerade ist für einen Einstellungsstopp hier.
Wie viele arbeiten denn bei dir eigentlich?
Ja, 6 mittlerweile. Ja. 6 Leute. Ja, ich habe auch Buchhaltung
so
und
Pain,
so weiter.
Oder? Also ich finde, ich habe festgestellt, als ich 5 Leute hatte, habe ich festgestellt, also eigentlich so richtig, richtig gut wird es, wenn du ab 15 Leute hast. Davor ist es steuerlich einfach total doof gestaltet.
Ja, oder? Ja, ich muss halt immer noch, ich habe häufig schlaflose Nächte, weil ich ja jetzt für Menschen, deren Gehalt und damit ja auch deren Miete und so weiter und Lebenshaltungskosten irgendwie mitverantwortlich bin. Das finde ich schon.
Und alle sechs
ich bin
stellen
da
dir
nicht
Fragen.
Abgefuckt genug
oder nicht?
Für häufig. Nee, die kriegen das schon super.
Ach,
mittlerweile.
Du hast halt gute
also,
Leute.
Ja, ich kann aber auch die Cherries picken, habe ich das Gefühl. Also bei mir bewerben sich wirklich gute Leute. Wir haben ja auch eine Jobbörse mittlerweile und versuchen jetzt anderen dabei zu helfen, irgendwie genau diese Leute zu in coole Jobs zu vermitteln und so. Aber das machen wir nächstes Jahr noch ein bisschen intensiver.
Und die Besten suchst du dir dann einfach schon raus.
Genau. Nein, nein, das ist ja nicht so. Ich kann ja mein Business gerade nicht unendlich skalieren.
Ja, aber
Felix
Butter
sagt
bei
ja,
die Fische.
Ich sag,
ich sag dir, pass mal auf, die Leute können. Hast du eine Antwortfrage unter diesem Podcast und sowas?
Ja.
Die Leute sollen da mal reinschreiben.
Okay.
Würden die Leute sich von dir Online-Produkte holen, um Informationen zum Businessaufbau zu bekommen? Peng. Ja, nein.
Hat das Team jetzt schon die Frage für den Podcast? Wir machen das übrigens häufig. Wir haben immer eine Frage drunter. Ich weiß nicht, ob ihr das alle schon gesehen habt.
Also ich bin davon überzeugt, okay. Also wenn ich mir von jemandem was holen würde in Deutschland im Bereich Business, dann ja wohl von dir. Und ich finde halt auch
danke.
So ein... Ja, aber so Teamleading...
Ich habe Felix 13€ dafür gegeben, dass er das...
aber zum Beispiel sowas wie, du beschäftigst dich einfach mit so vielen Größen, deren Fragen, deren Antworten auf Sachen, die wie Mitarbeiterführung, Business aufbauen, erfolgreich werden mit etwas, Ideenentwicklung, das ganze Zeug, was halt auch so ein bisschen nicht nur das Einmaleins ist, sondern einfach auch was in die Tiefe geht, das sehe ich ja immer. Und ich glaube, das ist auch das, was in den Konferenzen von dir gibst. Und du sagst einfach, ja, Online-Produkt traue ich mich nicht ran so. Aber ich stelle mich auf die Bühne mit 2500 Leuten, die zugucken, ey. Das gibt's
ja
doch nicht.
Ja, merke ich selber. Danke für den Reminder. Gut. Aber sag mal, wolltest du immer schon ins Ausland? Also war das etwas, was du immer schon für dich so als Vision hattest? Oder kam das jetzt tatsächlich in den letzten Jahren? Und warum kam das? Wie ist dieser Keim gewachsen?
Ja...
Warst du unzufrieden in Deutschland? Was hat dich gestört?
Ich bin ein absoluter Optimist und ich bin niemand, der irgendwie rummosert an irgendwas. Ich habe ein sehr gutes Gefühl zu Deutschland. Ich liebe die Leute, dieses Feedback, was ich in Deutschland bekomme, auch von meiner deutschen Community. Dadurch, dass wir die letzten Jahre im Ausland waren und gesehen haben, wie zum Beispiel in Australien das läuft und so weiter, habe ich halt festgestellt, dass Deutschland vielleicht gar nicht so viel für mich persönlich zu bieten hat, als das, was ich gedacht hatte. Weil ich einfach an vielen Stellen so krass an Grenzen gestoßen bin, sei es jetzt, ja, was ist die ganzen finanziellen Geschichten, ob das jetzt Steuern sind und so weiter. Nicht, dass ich nicht Steuern bezahlen wollen würde, aber es ist enorm viel für das, was ich dann sozusagen rückwirkend dafür bekäme. Und wenn ich in ein anderes Land schaue, ich muss ja vergleichen, also wenn ich jetzt zum Beispiel nach Bali auswandere oder nach Australien oder wie auch immer, dann muss ich ja sozusagen meine Lebenssituation mit meiner Lebenssituation in Deutschland vergleichen und überlegen, ob diese Riesenhürde, weil Auswandern an sich, das ist nicht nur Spaß, also wesentlich weniger Spaß, als ich noch gedacht hätte, aber ja, weil einfach, also das ist so viel Blödsinn auch dabei, rein rechtliches Zeug, dass du... Ja, das ist einfach ein wahnsinniger Aufwand wird, der diese Gap rechtfertigen müsste. Mhm. Aber für jeden ist es ja anders. Also ein Angestellter hat eine andere Situation als ein Selbstständiger. Ein Pilot hat eine andere Situation als ein Friseur und so weiter und so fort. Also gerade Friseure. Ich meine, überleg mal, in Deutschland, warum muss ein Friseur noch zum Amt rennen, um eine Gehaltsaufstockung zu bekommen, um beim Normalverdiener zu landen? Das ist doch Quatsch irgendwie. Und ich meine, wir brauchen jetzt nicht über Deutschlands Situation meckern, überhaupt nicht. Es gibt genug Tolles und genug Möglichkeiten, wie man sich da entwickeln kann. Nur für mich war es einfach so, dass ja ich da immer an Grenzen gestoßen bin, wo ich einfach mehr Optionen im Ausland sehe. Aber, da werden wir wieder den Mutigen gehört die Welt, ich finde es einfach auch spannend. Kriege ich das Ding gewuppt oder eben nicht? Und ich schwöre dir, ich war auch schon mental auch schon an Grenzen, wo ich sage, ey, ist das überhaupt eine gute Idee? Ist das einfach nur der größte Blödsinn? Aber ich sag dir mal eins, gestern bin ich mit meinem Sohn und meiner Frau an einem Pool aufgewacht. Wir haben irgendwelchen Vögeln zugeguckt, da wie sie bei den Palmen rumwurschteln und dachte mir so, Ich hätte jetzt auch in Deutschland irgendwo in Charlottenburg sitzen können, meinetwegen im Schlosspark zwischen den Brennnesseln. Nur mal kurz ein kleiner Diss rein. Aber das hätte auch sein können, in die Lebenszeit, die ich jetzt hier verbringe, nur mit dem Gedanken, dass ich auswandere alleine schon, ist ja auch schon am Ende 1, 2, 3 Jahre, die ich weg bin, selbst wenn ich wieder zurückkomme. Also worst case für einen Deutschen beim Auswandern ist, er kommt zurück nach Deutschland. Was ist daran so schlimm?
Absolut gar nichts.
Eben.
Jetzt ist ja auch eine Sache, du hast es gerade schon angesprochen, in deinem Leben passiert, die hat die Perspektive auch nochmal verändert und das ist, als du Vater geworden bist.
Ja, also zum einen, klar kann man sich vorstellen, wenn man erstmal Vater wird, verändert sich sowieso so ein bisschen eine Prioritätensetzung. Jeder schleppt so ein bisschen was mit, was seine Eltern verbockt haben oder richtig gemacht haben oder irgendwas. Jeder ist da komplett anders. Für mich ist so, ich habe halt richtig Lust, ein cooler Papa zu sein. Ich habe auch richtig Lust, mit meinem Kind diese, es sind ja erstmal nur 20 Jahre, sage ich mal ungefähr so, die ich mit ihm eine geile enge Zeit haben kann. Und jede Zeit, also jeder Monat, wenn nicht sogar Tag, aber wir wollen mal nicht übertreiben, jeder Monat ist halt wieder was komplett Neues, was ich mit ihm erleben kann. Das Schöne, Auswandern und Kind in Kombination macht, dass zum Beispiel, wenn du jetzt nach Thailand gehen würdest, in den Norden, wunderschön, da gibt es diese Elephant Sanctuaries, ja, wo diese Arbeiterelefanten aufgefangen werden und die dann
aufgepäppelt werden.
Ja, die können einfach leben, so.
Mhm.
Da kannst du hin, kannst sie besuchen, kannst du sagen, ei, ich mache ein Touri-Bild damit, ja. Und denkst dir so, ja gut, hab jetzt auch ein Touri-Bild, können auch wieder fahren, so bequem war es da jetzt auch nicht. Oder ich bin da mit einem Kind, was solche Augen bekommt, aufgeregt ist und oh mein Gott, wie wird das Ganze? Und ich als Vater erlebe das genauso mit. Weil ich mir denke so, oh mein Gott, wie ist das für meinen Sohn? Oh mein Gott, was machen wir jetzt als Ehe? Oh, er findet das so geil. Oh, er will Bananen füttern und so. Das habe ich als Nicht-Vater nicht.
Mhm.
Also für mich wäre jetzt, okay, haben wir einen Elefanten besucht. Cool, aber jetzt auch nicht crazy. Ne? Ich muss jetzt nicht die Insta-Bilder dafür machen. Aber mit einem Kind ist es was anderes. Das heißt, diese Zeit ist schon mal anders. Und wenn ich nur in Deutschland bin, da muss ich sagen, also Berlin hat für Kinder jetzt nicht unfassbar viel zu bieten, sag ich mal so. Ich glaube, in der ersten Woche haben wir auch schon alle Möglichkeiten ausgeschöpft, die es da so gab. Also es ist halt, jeden Tag sind wir in Charlottenburg gegangen zum Spazieren. Boah, ist das langweilig.
Habt ihr einen Kita-Platz bekommen?
Nein, haben wir auch nicht. Ich meine, wenn wir schon so. Nein, also auch das ist so ein Deutschland-Ding, kann man sich auch drüber aufregen oder wie auch immer, aber es bringt mir ja nichts, mich über irgendwas aufzuregen. Entweder ich kann wirklich was ändern und dann tue ich das und setze mich dafür ein, oder ich muss halt Wege finden, wie ich mir selber mein Leben cool gestalte. Und in dem Fall denke ich mir so, alleine wenn wir es versuchen mal die nächsten Jahre, werden wir definitiv um einiges schlauer. Und zum anderen hätten wir eine Option, im Ausland zu leben. Und zum dritten wird unser Kind unfassbar viele geile Sachen erleben. Mhm. Eigentlich war ja die Idee ursprünglich gar nicht auswandern. Wir wollten eine Weltreise mit Kind machen, solange bis er in die Schule geht.
Ah ja.
Mal gucken, was kommt. Ja. Und jetzt hocken wir hier und überlegen uns, ein Haus zu bauen.
Ja.
Beziehungsweise werden jetzt auch nach Indonesien auswandern.
Okay, Felix, aber das klingt jetzt alles sehr romantisiert bis hierhin.
Ist auch romantisch.
Aber es muss doch auch Momente geben, wo ihr hier gerade mit Kind im Ausland, also ich sehe ja schon, wie meine Freunde in Deutschland teilweise strugglen. Ich glaube, ein sehr großer Faktor, vor dem vielleicht viele mit Kind Angst hätten, ist, weil es A, sowieso eine neue Situation ist, nicht nur so privat, finanziell und so weiter, das irgendwie gewuppt zu bekommen alles, sondern auch Gesundheitsversorgung und gibt es alles für mein Kind, was ich irgendwie benötige, auch im Ausland?
Good
und
point.
Wenn ich damit die ganze Zeit unterwegs bin, ist das denn gut für das Kind? Kriegt das nicht irgendwelche Krankheiten oder weiß der Geier was? Also das wären
Fühlt
reale Sorgen,
ja.
Ist es sicher. Das sind so reale Sorgen, die mache ich mir jetzt ohne Kind. Ja, die kann ich mir vorstellen, dass Leute sich diese Sorgen, dass Leute diese Sorgen beschäftigen.
100% diese Fragen bekommen wir auch. Und wisst ihr, was total lustig ist? Wenn man erstmal unterwegs ist, merkt man einfach, was man selber für ein Image von Deutschland hat. Also ich weiß nicht, wer von euch sofort beim Arzt drankommt. Im Ausland kommen wir immer sofort dran. Just saying. Also das fängt, klar haben wir jetzt noch eine Auslandskrankenversicherung, aber du versicherst dich auch privat. Und die Auslands, also die Versicherungen sind günstiger als in Deutschland. In Deutschland bezahlst du ein Heidengeld, um dann ewig lang zu warten, nur weil dir mal schlecht war, weil du unbedingt einen Schein brauchst.
Leute, aus meiner persönlichen Beauty-Routine und aus eurer Bellingcat Business Conference Goodie Bag nicht mehr wegzudenken, die Annemarie Burland Augenpads. Für mich sind die zu so einer Art kleinem Power-Ritual geworden. Das heißt, ich trage die ganz häufig morgens auf, wenn ich einen wichtigen Job habe, einen Dreh, aber auch eine Präsentation. Oder tatsächlich auch an Tagen, wo ich mich einfach nicht so gut fühle. Die geben mir echt einen frischen Kick, der nicht nur ein blödes Marketingversprechen ist, sage ich mal, sondern den man wirklich sieht. Das Hyaluron, was in diesen Augenpads ist, das plustert wirklich kleinere Fältchen unter den Augen auf. Und wenn ihr die abnehmt, habt ihr einfach das Gefühl, ihr seht frischer aus. Mir hilft das, im Zweifel ein kleines bisschen mehr Selbstbewusstsein zu bekommen an Tagen, wo ich mich einfach nicht schön fühle. Und da kann man so intellektuell daherquatschen und so gut vorbereitet sein, wie man möchte, wenn man sich optisch auch nicht gut fühlt. Tja, dann kann man auch nicht gut performen, meiner Meinung nach. Ein weiteres Produkt, was einen ähnlich guten Effekt hat und was ihr auch alle geliebt habt, als ich euch das schon mal bei Instagram vorgestellt habe, das ist das Serum mit Kollagen. Das ist auch in so einer spritzenförmigen, länglichen Flasche. Ihr braucht gar nicht viel davon, wirklich nur einen kleinen Tropfen. Das gibt so ein geiles Hautgefühl. Die es ausprobiert haben, haben mir auch zugestimmt. Ihr könnt die Produkte jetzt natürlich mit einem Rabattcode ausprobieren. Und zwar 15% mit dem Code BABY15. Gilt auf alles, was ihr im Warenkorb habt, wenn es 50 Euro erreicht. Und ist gültig bis einschließlich den gesamten Dezember. Also vielleicht auch ein gutes Weihnachtsgeschenk für den einen oder anderen. Schaut doch mal rein. Alle Infos findet ihr auch wie immer in den Shownotes. Du hast Lust, dich nächstes Jahr nochmal beruflich zu verändern oder bist vielleicht sogar Berufsanfänger-Einsteigerin? Dann Ohren gespitzt, denn die DZ-Bank-Gruppe ist ein attraktiver Arbeitgeber. Warum? Ich bin mal ein bisschen auf der Website hin und her gescrollt. Es gibt super, super viele vielfältige Karrieremöglichkeiten, vor allem in der IT. Und da brauchen wir ganz, ganz, ganz dringend viel mehr Frauen. Warum ihr da arbeiten solltet? Die DZ-Bank-Gruppe hat sich im Übrigen auch vor allem Work-Life-Balance und eine attraktive Vergütung auf die Fahne geschrieben. Was genau bedeutet Work-Life-Balance, um das Buzzword mal hier so ein bisschen aufzulösen? Ihr könnt, wenn ihr zum Beispiel eine Kinderbetreuung braucht, da einen bestimmten Zuschuss, einen Kinderbetreuungszuschuss beantragen. Und die DZ-Bank hat sogar eine eigene Kindertagesstätte. Auch eine Sache, die ich noch nicht so häufig gelesen habe in Stellenausschreibungen. Falls ihr einen Familienangehörigen habt, der pflegebedürftig ist, könnt ihr euch bis zu 6 Monaten von Arbeit freistellen lassen. Und ich glaube, für viele ja in ihren 30ern, 40ern wird das vielleicht auch in Zukunft ja immer ausschlaggebender beim Arbeitgeber. Denn ja, wir sind alle irgendwie verpflichtet, uns auch um unsere Eltern zu kümmern, später, wenn sie nicht mehr können. Darüber hinaus gibt es zahlreiche Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten. Das könnt ihr übrigens alles auch nochmal ganz genau nachlesen auf www.karriere.de. dzbankgruppe.de.
Also das Image, das man selber von Deutschland hat, ist meiner Meinung nach, oder meins zumindest, war komplett verkehrt. Erstens, die Krankenhaussituation ist oftmals gar nicht so verkehrt. In Asien oder es kommt natürlich aufs Land an. Ne? Also in Haiti weiß ich nicht, wie das da aussieht. Das ist eher so das ärmste Land der Welt. Da ist es nicht so geil. Oder wenn du in der Mitte von Afrika bist, ich weiß es nicht, wie es aussieht. Aber ich kann dir eins sagen, alle Ärzte, die irgendwas mit dem Herz machen wollen, die studieren eine Weile in Südafrika, weil es dort die beste Klinik dafür gibt. Also das ist nicht alles nur in Deutschland, Mitteleuropa oder sonst was, wo es das Beste gibt. Also auch in Asien gibt es sehr viel Gutes. Die Sicherheit. Also in Deutschland wird mir der Helm vom Moped in 2 Sekunden geklaut, wenn ich das einfach nur so stehen lasse. Hier in Bali nicht. Auch das ist anders. In Australien schließen die Leute ihre Haustür überhaupt gar nicht zu, weil wer soll. Also
das hat mich auch
komplett irre.
Das hat mich auch fast fertig
Vietnam
gemacht.
Vietnam teilweise auch nicht. Und da denkt man sich so, hä, aber das ist doch, die klauen doch bestimmt, die sind doch ärmer. Ja, nee. Bali zum Beispiel ist ein Land, das ist hinduistisch.
Mhm.
Die würden sich aus Karma-Gründen nicht trauen zu klauen. Klar gibt es auch solche Fälle mal, aber also du hast mir gerade gesagt, dass in Köln 2-mal in dein Auto eingebrochen wurde.
Ja, ja.
Meiner Freundin wurde gerade jetzt der komplette Keller leergeräumt in Berlin, in einem richtig guten, modernen Wohnhaus. komplett irre. Also ich muss sagen, diese Sicherheit oder dieses Krankheitssystem oder ihr Gesundheitssystem und so weiter, das hat einen besseren Image, als es eigentlich verdient hätte, glaube ich. Ja, es gibt bestimmt Länder, wo es noch viel schlimmer ist oder wie auch immer, aber ja. In dem Punkt kann ich den Leuten erstmal die Angst nehmen, dass man im Ausland schlechter aufgehoben wäre.
Ja. Aber was ist denn mit familiärem Support zum Beispiel? Ich meine, das ist ja sowieso eine Typsache, ob man sagt, okay, ja. Ich kann es mir vorstellen, auf Bali 12 Stunden Flugzeit von meiner Familie so weit entfernt zu sein. Aber viele brauchen ja gefühlt auch einfach den Support an
der
Stelle.
Du bist jetzt in der Nähe von deiner Family, ne? In München?
Ja, in oder? 6 Stunden mit dem Auto, ja.
Wie oft siehst du die so?
Einmal ein Quartal vielleicht.
Ja. Ja, dann
ich versuche
so.
Schon immer, wenn ich da bin, ja.
Da hast ich du weiß, das schlechte
du
Gewissen.
Willst.
Naja, also ich sag mal so, wenn man im Ausland wohnt, und das bestätigen auch diverse Expats, also Auswanderer, wenn du jetzt nach Deutschland gehst, gehst du dort nicht hin, um nur Sachen zu erledigen, sondern du gehst dorthin, um die Familie auch zu besuchen. Dann bist du für die da. Und die nehmen sich gefälligst auch Zeit für dich, weil du ja nur dann da bist.
Ja.
Während wenn du ums Eck wohnst, teilweise die Leute sich ewig nicht sehen, weil ich komme dann vielleicht nächste Woche mal gucken. Ne? So. Ich will das jetzt gar nicht pauschalisieren, aber in vielen Fällen ist es so, dass, also vor allem in meinem Fall, dass ich meine Familie deswegen nicht seltener sehe. Im Gegenteil, wenn die jetzt hierher kommen würden, würden die sich vielleicht sogar 2 Wochen mal Zeit nehmen. Wir hätten richtig 2 Wochen zusammen. Wann hatte ich denn das letzte Mal 2 Wochen mit meiner Familie? Verstehst du? Ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt wollen würde. Ne? Aber ich glaube, hier können wir viele coole Sachen machen. So. Ich kann aber verstehen, und das beneide ich total, muss ich sagen, wenn jemand sagt, ich wohne jetzt in Nürnberg, meine Familie ist da drumherum, meine Mama passt ab und zu auf mein Kind auf, ab und zu fahren wir zur Tante aufs Land und so. Geil, total geil. Verstehe ich zu 100%, dass man das nicht aufgeben will. Mhm. Zu 100%, das ist mehr wert als irgendeine Palme. Mhm. Weil die kannst du auch mal im Urlaub haben. Aber das hatte ich halt nie.
Ja.
Also ich könnte zu meiner Mama aufs Land fahren, aber irgendwie das ist, also ne. Und,
Also es ist auf jeden Fall auch Typsache.
Ja.
Nur ich glaube, dass das für viele, sag ich mal, etwas ist, wovor sie vielleicht auch Angst haben.
Ja. Ne?
Dass sie im Ausland vielleicht den Support nicht haben. Aber wir sind ja hier gerade, wo wir hier aufnehmen, sind ich und mein Freund bei seinen Freunden untergekommen. In einer ehrlicherweise traumhaften Villa, kann man das ja schon fast nennen, die aussieht wie ein Spa. Ich kann ja gleich mal einen Schwenk machen und bauen wir mal an der Stelle ein, dann seht ihr das mal. Nicht nur hören, sondern auch schauen. Also, und das ist natürlich, hat mir mein Freund, der ja sowieso die längste Zeit seines Lebens im Ausland gelebt hat, der hat nochmal sowieso eine ganz andere Perspektive auf dieses ganze Auswanderthema. Mhm. Der hat gefühlt vor gar nichts Angst. Ja? Der hat vor keinem Land dieser Welt mehr Respekt, um dort auszuwandern sozusagen, wenn er es halt irgendwie auch 5-6 Mal gemacht hat. Und dementsprechend hat er ja auch überall Freunde auf der Welt. Und wenn wir irgendwo reisen zusammen, dann schlafen wir häufig bei Freunden von ihm. So, ob das jetzt in Australien ist oder jetzt irgendwie auf Bali hier. Und ich bin schon beeindruckt davon, wie andere Menschen ihr Leben leben. Und das ist schon sehr anders, wie ich groß geworden bin. Ich bin ja auch sehr gut bürgerlich, sage ich mal, groß geworden auf dem Land. Meine Mama war Beamtin, mein Papa ist Fliesenleger. Die haben beide 40 Jahre im selben Beruf gearbeitet. Deren Horizont ist so klein, also ist jetzt nicht böse gemeint, ja, aber das hier, was die hier machen, bei den Leuten, bei denen wir hier untergekommen sind, das könnten die sich in ihren kühnsten Träumen wahrscheinlich nicht mal vorstellen, dass das geht, weißt du?
Und ich weiß aber auch nicht, ob die das dann unbedingt wollen würden, weißt du, vielleicht, also ja, gerade so bei meiner Mama ist
wenn
genauso.
Wenn jeder aus Deutschland auswandern wollen würde,
wäre
Deutschland ja leer, ja, also das ist ja sowieso und nicht jeder will selbstständig sein und nicht jeder will irgendwie online arbeiten, manche Leute wollen gerne ins Büro, also das kann ja wirklich jeder soll ja auch hier mitnehmen für sich, was er gerade braucht, aber nur mal diese Perspektive darauf zu bekommen, dass wenn man eine Vision hat, der Plan kommt und dass man dafür einen Plan entwickeln kann. Und ich finde es auch so spannend, was für unterschiedliche Visionen Menschen von ihrem Leben haben. Ich tausche mich auch da häufig mit meinem Freund aus, der immer im Angestelltenverhältnis gelebt hat, der hat in einer Company gearbeitet, die ihm das auch ermöglicht hat, als Angestellter in diverse Länder zu leben. Ja, auch das geht. Das ist jetzt keine Privileg der Selbstständigen alleine. Auch in einem Angestelltenverhältnis kannst du sogar auf einer sichereren Basis und sogar angenehmer, wie ich glaube, weil dein Arbeitgeber viele Dinge für dich bürokratisch regelt, einfacher auswandern, sogar im Zweifel.
Ja, viel
wenn du in einer Company bist, die dementsprechend auch Strukturen hat auf der ganzen Welt oder in die Länder, in die du halt möchtest, ja. Und auch so kannst du dir deine Karriere bauen. Aber dieses Leben, was die führen, und gerade auch mit zwei Kindern, ich muss ganz ehrlich sagen, ich war auch judgmental. Ich war fucking judgmental, als er mir das erzählt hat, ja, und der Dings, der lebt so, und ich will jetzt keine Namen nennen, ja. Wir nehmen ja hier sowieso schon in deren privaten Räumlichkeiten auf. Es ist nett, dass sie uns das erlauben. Ich weiß nicht, wie viele Leute das da wieder gucken. Und ob die das wissen. Aber, also, das hat mir so eine andere Welt eröffnet, die selbst ich bin ja schon sehr weltoffen und irgendwie auch gar nicht hätte für möglich gehalten. Ja, dieses Expertleben, was die führen.
Also ich
mit
muss
zwei
auch sagen,
Kindern im Ausland, und die ziehen auch wirklich alle drei Jahre um.
Es gibt auch Länder, die bestimmte Berufe wesentlich mehr schätzen als Deutschland. Also das hat man manchmal gar nicht so auf dem Schirm, aber als Beispiel, in den USA spielen die Polizei, Feuerwehr und die Soldaten gegeneinander, Rugby und das eines oder American Football, und das ist eines der größten Events. Ja, da bist du entweder für die geilen Feuerwehrmänner oder die geilen Polizisten, und die werden gefeiert. Das ist ein ganz anderer, die Leute haben einen ganz anderen Respekt vor den Berufen.
Ja.
In Handwerksberufe sind in Deutschland also jetzt nicht mehr wahnsinnig krass bezahlt. So, was meinst du, was die in anderen Ländern teilweise bekommen an Kohle? Elektriker in Australien, ciao. Also ja, ich meine, gut, in Deutschland mittlerweile auch schon mal nicht verkehrt. Aber weißt du, manchmal, das ist immer eine sehr individuelle Frage, wo jemand steht. So, das kannst du nicht pauschal sagen.
Naja,
aber
und wie,
es gibt viel Möglichkeiten im Ausland.
Und ich habe mich irgendwie zuletzt, jetzt, wir waren ja eine Woche auf dieser einsamen Insel ohne Internet gerade. Und ich und mein Freund haben viel darüber gesprochen, Vision versus Plan. Ja, und ob man irgendwie beides braucht oder ob man nur das eine oder das andere braucht, um sein Leben zu gestalten. Ja, weil ich hatte immer eine Vision. Ich wollte in Deutschland die Person werden, zu der du gehst, wenn du was über Social Media wissen möchtest. Die wollte ich sein. Und ich glaube, das habe ich ganz gut hinbekommen bis hierhin. Ja.
Würde ich auch sagen.
Er zum Beispiel hatte er sagte dann zu mir, boah krass, er hat ein Buch gelesen darüber oder einen Podcast gehört und meinte so, hat das Gespräch angestoßen und meinte so, krass, ich hatte diese Vision eigentlich nie. Ja, ich habe mich von meinem Arbeitgeber, der mir das ermöglicht hat, in diese Länder zu immigrieren, habe ich mich so treiben lassen. Und natürlich auch von Positionen da. Also ich hatte jetzt nicht diese Vision von, ich möchte der bla 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 Expert in XY sein, ja. Und dann ist jeder damit irgendwie so auseinandergegangen. Wir haben eine Nacht drüber geschlafen und am anderen Tag habe ich ihn gefragt, und hast du mal über deine Vision nachgedacht? Hast du vielleicht eine entwickelt oder gibt es irgendwas, was du jetzt so am Ende irgendeine Perspektive, auf die du hinarbeiten möchtest? Na ja, sagt, es ist gar nicht irgendein Karriereziel, sondern für mich ist das ein Ort, an dem ich sein möchte.
Mhm.
Ja, und der ist auch nicht in Deutschland. Scheiße.
Ja, also ja, aber das ist ja auch ein
aber
Ziel. Also.
Sein Ziel ist gar nicht Karriere, beruflich, selbstständig, bla bla bla, immer diese business-driven Perspektive, die wir heute auch schon hier besprochen haben. Aber für ihn ist es eigentlich der Ort, an dem er leben möchte. Und er weiß, dass er da glücklich ist, weil er war da schon mal und hat da schon mal gelebt. Und alles drumherum war gar nicht so wichtig, der Job an sich und die Menschen vielleicht auch gar nicht unbedingt, die hat er dann gefunden auf dem Weg dahin, hat neue Freunde gefunden. Eine Sache, vor der ich immer sehr viel Angst habe tatsächlich, dass ich, wenn ich auswandern würde, nicht meine Freunde hinter mir lassen würde, die mir super wichtig sind. Und dass ich vielleicht zu alt bin, um neue zu finden, weil ich bin gerade in München irgendwie auch frisch und habe da jetzt noch nicht so viele Freunde gefunden und struggle damit vielleicht auch ein bisschen. Und das fand ich sehr, sehr interessant, dass er sagt, es ist kein Karriereziel, es ist auch kein so ein privates Ziel unbedingt, so ich will irgendwie 10 Kinder und an dem Ort und bla bla bla, sondern für ihn würde es schon reichen, wenn er es schafft, ein Leben aufzubauen, an diesem Ort leben zu können. So.
Weißt du, was ich...
Und das fand ich so anders als meine Vision, das hat mich so vor den Kopf gestoßen, ich dachte so, krass, so unterschiedlich kann das sein. Und ich glaube, jeder muss mal so ein bisschen vielleicht, die Folge kommt ja jetzt Ende des Jahres raus, ne? ob das vielleicht was ist, worüber man mal eine Nacht, zwei oder drei nachdenken muss. Dafür muss man ja nicht auf eine einsame Insel reisen, aber vielleicht ist das mal ein Gedankenanstoß für alle, die zuhören, zu sagen, hey, was ist denn eigentlich meine Vision? Ja, weg von dieser Passion immer, was will ich beruflich machen, sondern vielleicht ist es gar nicht das, sondern ein Ort, den du bereits gefunden hast und dann überlegst du dir einen Plan, wie du da hinkommst. Weil die Vision ist wichtiger als der Plan. Meiner Meinung nach.
100%. Wir sind uns sowieso in dem Punkt sehr, sehr ähnlich.
Du bist nur weiter als ich. Ich sehe mich da schon enden, wo du jetzt bist. Nicht unbedingt Bali, aber...
Ich habe in Lien letztens gesagt, weißt du, du musst dir das so vorstellen wie ein Berg. Wenn du weißt, da oben ist das Gipfelkreuz, ja, dann ist es scheißegal, ob du 10.000 Umwege nimmst oder sonst was. Solange du läufst, ja, kommst du irgendwann oben an, weil du weißt ja, welche Richtung es geht. Es muss halt bergauf gehen, also gehst du immer bergauf und nicht bergrunter. Es kann aber sein, dass du auf irgendeine Hochebene kommst und dann gibt's jetzt 2, 3 Gipfel und dann kannst du dich immer noch umentscheiden. Ist ja auch egal, aber du weißt, es geht immer noch hoch. Und irgendwann kommst du da an. Manche brauchen 10 Jahre, manche brauchen einen, manche brauchen, bist du ratzfatz da. Das hilft vor allem Selbstständigen, würde ich mal behaupten. Die andere Geschichte ist so eine emotionale Sache, weil ob er dann wirklich dort glücklich ist, wo er damals glücklich war, ist ja auch abhängig von den Menschen, die da sind, von der Umgebung, von vielleicht der Politik oder allen möglichen Umständen, die an dem jeweiligen Ort sind. Das kann ja sich auch alles verändert haben, aber erstmal das Ziel zu haben, ist ja schon mal nicht verkehrt. Was ich aber interessant finde, was du vorhin gesagt hast, ist dieser Respekt oder diese Angst davor, man könnte irgendwas falsch machen, wenn man irgendwo ins Ausland geht oder sowas. Was ich gelernt habe, und da bin ich auch noch viel zu deutsch, von da sind wir uns wieder so ähnlich, ist Deutschland, warum auch immer, oder Mitteleuropa oder die Gesellschaft an sich, bringt einem eine unfassbare Angst bei. Und ich weiß eigentlich gar nicht warum, weil wie du ja sagst, guckst du die Leute da im Ausland an? Hey, die sind alle gechillt, das ist alles easy, alles kein Problem. Warum traue ich mich das nicht? Weil, und das ist meine Antwort darauf, die Gesellschaft, und ich will da nicht auf irgendjemand zeigen, sondern dieses Gefühl, sich Schule, Studium, Lehrer, Politiker, alles Medien, einem schult, man müsste permanent Angst vor irgendetwas haben. Deswegen trauen wir uns kaum, Sachen zu machen und sind oft gelähmt, anstatt einfach mal Sachen auch falsch zu machen. Wo ist denn das Problem, wenn wir im Leben Sachen falsch machen? Wir haben ja oft die Möglichkeit, also in den meisten Fällen, wenn du etwas falsch machst, gibt bestimmt auch tragische Sachen so, aber in den meisten Fällen, wenn du was falsch machst, kannst du ja an einer anderen Stelle weitermachen. Dann hast du es halt probiert. Und ich sehe das gerade hier in Bali so oft, Leute, die unfassbar mutige Sachen machen, kuriose Businesses aufbauen wollen, damit dann auch noch erfolgreich werden. Und du denkst dir so, never. Und dann hat das geklappt. Und du denkst dir so, wenn ich jetzt damit anfangen würde, was ein Risiko. Niemals. Aber ja, also irgendwie hat es geklappt. Und oftmals ist es so aus der Situation, ja, eine Alternative war auch jetzt nicht unbedingt da. Also habe ich es einfach gemacht und habe halt Glück gehabt oder eben nicht. Oder ich habe es einfach gemacht und es ging. Aber eine Sache ist schon mal nichts Geiles und das ist Angst zu haben.
Mhm.
Das ist in keiner Weise geil. Das bewahrt einem manchmal vor vielleicht 1, 2 Sachen, aber wir haben, glaube ich, in Deutschland, ich merke das, ich sage ganz bewusst Deutschland, weil ich das immer wieder dort erlebe, im kompletten Umfeld, egal mit wem ich rede, dass Ängste sehr, sehr, sehr groß sind. Ob das Existenzängste sind, finanzielle Ängste, familiäre Sachen, überall ist Angst zu spüren. Und das ist auch ein Grund, warum ich mich im Ausland teilweise wohler fühle. Und um auf diese Freundschaftsfrage nochmal einzugehen, also wenn man auswandert, wir haben natürlich auch diverse Freunde da, die wirklich gut, mit denen haben wir trotzdem ständig Kontakt, zum einen, ja. Die sehen wir auch immer mal wieder, nämlich wenn wir nach Deutschland gehen oder die mal zu uns kommen und so. Und wenn man ins Ausland geht, lernst du sehr schnell Leute kennen, weil es sehr viele gibt, die auf demselben Punkt sind wie du. Gerade wenn du nach Bali gehst oder so in Länder, wo viele Leute auch mal als Expat leben, das kann man ja auch als Sprungbrett nehmen, dann sind sehr viele Leute da, die genau an derselben Stelle sind, mit denen man sich so wunderbar versteht. Und das haben wir halt, deswegen haben wir hier jetzt schon zig Freunde und sogar eine balinesische Familie.
Witzig. Also damit hast du halt einen Punkt, ne? Damit hast du halt komplett einen Punkt, weil wenn du das jetzt mit meiner Situation vergleichst, die jetzt irgendwie gerade in eine andere deutsche Stadt gezogen ist, wo eigentlich du kommst dazu,
Ja.
In eigentlich schon sehr fertige Freundeskreise oder Bekanntenkreise, da sind die Menschen nicht im gleichen Mindset wie an einem anderen Ort der Welt, wo vielleicht eher viel Fluktuation herrscht. Ich glaube, deswegen ist es einfacher, dann da Anschluss zu finden, als ich in München, die jetzt, weiß ich nicht, sag ich mal, 3 extra Schritte mehr gehen muss bei den Leuten, um da irgendwie mitzukommen oder sich überhaupt da zu sozialisieren, blöd gesagt, ja, weil da hat keiner auf mich gewartet.
Also, liebe Münchner, Anni sucht Freunde.
Nee, alles gut. Ich erzähle das auch viel zu häufig, dass das so ein Problem ist. Es ist gar nicht so ein Problem.
Nein, aber das ist eine Gefühlssache vor allem, oder?
Das ist eine
Gefühlssache
und das ist auch ein Prozess, durch den man geht, ja. Also, das war vor ein paar Monaten sehr viel schlimmer. Das ist auch schon besser geworden, ja. Mhm. Also, ich finde damit immer mehr meinen Frieden und ich bin sogar dankbar für die Erfahrung, weil ich habe jetzt das Gefühl, und da bin ich meinem Freund sehr dankbar, der mich da rausgetalkt hat aus Köln. Ja, ich habe 32 Jahre meines Lebens in Köln gewohnt und kam da nicht raus. Ja, also ich war immer sehr viel unterwegs und habe es dann auch nicht für nötig gehalten. Ich bin ja sowieso schon so viel on Tour und Köln war dann eher so der Ruhepol. Und wenn ich da war, dann konnte ich unten bei Kaffee Braun den Kuchen anschreiben lassen. Ja, weil die Frau, die kannte ich und ich mochte das.
Ich verstehe das total, weil ich meine, entschuldige mal, 32 Jahre, du kennst einfach jede Katze dort an der Ecke.
Und jetzt muss ich in München, wenn ich zu meinem neuen Hautarzt will oder keine Ahnung wo, dann muss ich alles mit dem Navi fahren, Alter.
Du kannst nicht anschreiben.
Kann ich weder anschreiben beim Die Natale da, wo ich immer meinen Croissant hole. Ja, die sagen, bist du denn wie anschreiben hier? Da funktioniert eh alles nur mit Cash. Naja, ist ja auch egal. Darauf wollte ich gar nicht hinaus. Aber es ist trotzdem in einer sehr kleinen Perspektive, wenn wir jetzt unsere Leben vergleichen an der Stelle, ist das vielleicht jetzt. Also ich denke schon fast, das könnte der Einstieg sein, irgendwann mal zu sagen, okay, es ist jetzt auch vielleicht nicht mehr Deutschland. Und
Muss ja nicht. Aber ich sag dir eins, unser Leben ist manchmal kürzer, als wir denken. Und den Mutigen gehört die Welt. Das heißt, wenn du einfach mal eine Weile etwas machst, was für dich mutig erscheint, kann es aber einfach was Wunderschönes sein. Weil ich glaube, das ist meine Einstellung, die größte Glücksform, die du empfinden kannst, ist, wenn du kleine Erfolge schaffst. Ein großer Erfolg kann mega viel Glück bringen, aber das ist dann relativ schnell wieder zur Gewöhnung geworden. Wenn du ins Ausland gehst oder wenn du ein neues Business anfängst oder wenn du dich auf einmal in die Selbstständigkeit begibst oder andersrum in die Angestelltenverhältnis, weil du was Spannendes wirklich hast. Etwas, wo du sagst, das glaube ich nicht, dass ich das hinkriege, aber ich setze jetzt alles mal dran, so. Dann wird das meiner Meinung nach die größten Glücksgefühle ausschütten oder hat auf jeden Fall das größte Potenzial, weil wenn du dann doch etwas schaffst und wenn es der erste Schritt ist und der zweite und der dritte, dann wirst du dich immer freuen. Wenn wir jetzt, überleg mal, wenn wir jetzt hier in Bali diese Wohnung kriegen, die wir dir ja vorhin gezeigt haben, wir werden hier ein Fest feiern, wir werden hier im Kreis tanzen, als wenn wir das in Deutschland, holst dir halt eine Wohnung so, ja, ist auch schon schwierig, eine zu bekommen, aber für uns ist das was ganz, ganz, ganz Besonderes, wenn wir eine feste Wohnung in Bali haben. Ja. Das ist doch, also in einem halben Jahr ist es nichts mehr Besonderes, weil dann wohnt man ja schon da. Aber dann kommt der nächste Schritt und der nächste Schritt. Als wir uns ein Moped gekauft haben, wir sind schier ausgerastet, mein Gott, ein Moped gekauft, aber es war halt ein Moped auf Bali und das bedeutet,
wir sind jetzt hier.
Wir sind jetzt hier, so. Das ist schon der erste Schritt zum Commitment. Mhm. Und ich glaube einfach, das Leben ist zu kurz, um einfach nur immer auf Sicherheit zu gehen. Das Leben ist viel zu kurz, um auf Ängste zu hören. Und das Leben ist vor allem viel zu kurz, um zu zögern, geile Sachen zu erleben. Weil einmal gezwinkert bist du 10 Jahre älter und machst nicht mehr die Sachen, zu denen du früher noch Möglichkeiten hattest. Also wenn du jetzt mit 18-Jährigen auf eine Party gehst, cringe, ja. Aber wenn du das mit 18 nicht gemacht hast, dann hast du es vielleicht einfach nie erlebt in deinem Leben. Wenn du auswandern willst mit 70, kannst du immer noch machen, aber dann bist du eine Omi-Auswanderer, ja, und nicht ein Expert, der irgendwas ausprobiert und ein Business aufbauen will und so weiter. Es gibt für alles so seine Stationen, aber es ist alles spannend. Was ich denke, ist, in der Situation zu bleiben, in der man ist, aus Bequemlichkeit, könnte man bereuen. Weil, wie ja bei Instagram zu lesen und bei vielen Omis, die interviewt wurden, man bereut immer das, was man nicht getan hat und nicht das, was man getan hat. Du kannst ganz viele Fehler machen, das ist ja nicht schlimm, dafür ist das Leben ja da. Und wir mit einem deutschen Pass fallen butterweich.
Ja, 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 ja. Absolutes ja? Privileg.
Insofern.
Wir fallen in Deutschland sowieso
keine Angst haben, mutig sein, sich Sachen trauen und einfach mal alles so phasenweise zu sehen.
Hattest du auch Freunde, die gesagt haben, du bist verrückt oder ihr seid verrückt? Was macht ihr da?
Ja,
seid ihr denn bekloppt?
Viele, vor allem ich selber. Ich war manchmal, ich weiß, dieses Plädoyer hier, was ich gerade gehalten habe, das war auch für mich so ein bisschen. Und
du hast mich voll abgeholt damit.
Ja, aber es ist einfach so. Ich muss mir das oft selber sagen, weil ich denke mich da so oft in meine Strukturen, in meine Sicherheitsstrukturen rein, die dann wieder Ängste hervorrufen. Und was ist, wenn das nicht klappt? Was ist, wenn wir in irgendwas hier machen, in Bali zum Beispiel, was eventuell nicht erlaubt ist? Und ich weiß das gar nicht.
Ja.
Weil es gibt so viele Regularien und der darf dies nicht und der darf das und tralala. Ja, ich werde es schon erfahren.
Ja.
Weißt du, das sagen mir auch so viele so.
Weißt du, wovor ich auch ein bisschen Angst habe? Neid. Weil so wenig Menschen sich das eigentlich trauen und diesen Mut aufbringen können, immer noch, dass ich tatsächlich
Neid
häufig...
Vor was?
Naja, Neid von anderen. Also dass wenn du, keine Ahnung, ist eine blöde Alltagssituation, aber wenn ich irgendwie, ich verbringe ja auch viel Zeit in Kapstadt jetzt so seit ein paar Jahren, um da zu arbeiten und ich blur zum Beispiel immer den Hintergrund aus. Ja, ich setze mich nicht mit Stolz vor die Kamera, wenn ich mit dem Kunden spreche, um den nicht zu verärgern, weil ich gerade an einem besseren Ort sitze und in Deutschland regnet. Nein, wirklich.
Never.
Ich finde das, also ich habe irgendwie das Gefühl, das ist fast respektlos dem gegenüber.
Nein,
aber
absolut
der könnte sich
nicht.
Ja genauso gut dazu entscheiden. Also ihn hindert ja theoretisch niemand daran, den anderen Menschen,
mit
denen ich
gerade
spreche.
Du aber mit dem falschen Kunden, weil
nein,
ein guter
ja
Kunde
ein
gönnt dir das doch.
Aber gönnen Deutschen...
Doch, jetzt komm, hör auf. Es gibt auch so viele Leute, die einen feiern dafür. Also ich muss wirklich sagen, also meine Felix-Rachor-Community, Fotografen-Community ist eine Sache. Ne? Die inspirieren sich bei meinen Arbeiten. Ja, dazu habe ich die hingeschult. Das will ich so ein bisschen noch, das wird sich bald verändern.
Ist es nicht Neid, sondern es ist häufig auch so, was werden die anderen sagen?
Ist doch scheißegal. Es ist doch völlig wurscht. Also wirklich, es ist so egal. Vor allem, es gibt doch viel, viel, viel mehr Leute, die einem das gönnen. Vor allem, weißt du, die Leute, die das sehen, sind ja die, die dir folgen, die sich deine Sachen angucken und das auch grundsätzlich eigentlich toll finden, sonst würden sie es ja nicht angucken. Die freuen sich für dich. Die inspirierst du sogar damit. Warum soll man das weglassen? Es geht ja nicht darum, dass du die ganz permanent am Angeben bist und wie geil du bist, weil du ja was weiß ich wo bist, sondern warum, du kannst es doch auch feiern. Du kannst auch sagen, boah, guck mal Leute, Alter, ich habe hier einen Riesenpool. Wie geil ist das denn? Ich muss da unbedingt reinspringen. Es ist einfach viel zu geil. Ich freue mich darüber, dass ich das hingekriegt habe. Und ich besinne mich darauf, dass ich das unbedingt mal wollte. Und ich weiß auch, wo ich herkomme. Und dass ich mal ein Kind war, was irgendwann mal ich wollte mal Saxophonlehrer werden. Und ich habe viel mehr geschafft als das, was ich mir hätte erträumt und ich bin da dankbar für.
Ja, das
und
ist bei mir auch
das
so.
Das merkt man doch, wenn jemand so drauf ist.
Ja, das stimmt schon. Das stimmt schon. Was machst du denn, Felix, an Tagen oder ihr, wo es echt mal beschissen läuft? Wo du dir denkst, was mache ich eigentlich hier? Also gibt es diese Tage und wie holst du dich vielleicht aus so einem Loch wieder raus?
100% gibt es diese Tage und wahrscheinlich ähnlich zu sehr vielen selbstständig, wahrscheinlich ähnlich zu dir auch. Ich klammer mal das Gesundheitliche aus. Es gibt manchmal so Momente, wo du merkst so, Alter, ich muss jetzt was machen, aber ich kann gerade nicht. Also ich müsste jetzt das arbeiten und es funktioniert aber nicht und ich weiß auch nicht, ob das funktioniert, wenn ich es denn mache und vielleicht reite ich mich gerade wieder in eine Scheiße rein und die Gedanken verirren sich dahin. Und ich muss dir sagen, da ist meine Frau eigentlich gut, weil sie mich immer abholt und sagt, Felix, chill doch mal. Vorhin habe ich auch gerade gesagt, wir haben die letzte Zeit, wir haben null gearbeitet. Sie so, du warst einen Monat in Deutschland und hast nur gearbeitet. Hast du das schon vergessen? Ah ja, stimmt, da war ja was. Oder ich habe auch gesagt vorhin so, also ich habe den letzten Monat auch gar nichts verdient, weil ich habe ja nichts gemacht. Und dann sagt sie auch, du hast gerade vorhin auch erzählt, dass du an 2 Tagen 8.000 Euro gemacht hast, weil du da einmal so einen Code irgendwo reingepackt hast, für meinen Online-Shop-Dingsbums. Ja, stimmt. Ich vergesse das total. Und dann heißt es aber in dem 2 Tage später, weil ich nichts getan habe und nur am Pool gechillt habe, da geht meine
Business-Birne
wieder an und denkt sich, du musst arbeiten, Junge, du musst arbeiten, was bist du hier im Pool? Du darfst es dir nicht gönnen, so. Ja. Mach mal, gib mal Gas, du wirst es später bereuen, wenn du jetzt nicht arbeitest. Und sie so, lass uns doch mal chillen. Und da hast du, also, ich bin schon wesentlich besser geworden, aber ich bin da immer noch sehr getrieben von dem Business, was vielleicht auch für jemanden Selbstständigen ganz nicht verkehrt ist, weil wenn du nur rumchillst, passiert halt auch nichts.
Nee, auf jeden Fall. Aber ich finde, das ist auch ein Prozess, durch den man geht. Und ich merke gerade, dass ich auch, er ist bei mir definitiv angestoßen durch mich selber.
Mhm.
Da ich auch im Urlaub bin, gerade hier, eigentlich müsste ich es ja in meiner Welt, so wie ich mir meine berufliche Welt gebaut habe, müsste es ja eigentlich schon möglich sein, dass ich mal 3 Wochen Urlaub nehme, denke ich mir. Geht aber nicht. Jetzt ist eine Mitarbeiterin schwanger bei uns. Ich mache von hier jetzt 6 Vorstellungsgespräche, einen Podcast. Muss auf jeden Fall gleich noch 3 Überweisungen machen, weil ich habe Körperschaftssteuer vergessen zu überweisen. Grüße gehen raus ans Finanzamt, habe ich nicht extra gemacht. Ja, war wieder nur eine Steuer, die ich nicht auf dem Schirm hatte und die um die Ecke kam. Ja, weißt du, und das ist eine Sache... Das nervt mich. Das nervt mich, dass ich nicht aktuell 3 Wochen nicht erreichbar sein kann, einfach mal Urlaub machen kann und so weiter. Und da will ich dran arbeiten.
Ich war genau an der Situation auf diesem Boot damals. Und da habe ich, es gab nur eine Sache, die ich gemerkt habe. Unabhängig jetzt, gibt es keinen Tipp oder irgendwas. Aber ich habe mir damals gedacht, irgendwas mache ich für mein Lebenskonzept falsch. Weil wenn ich... Damals war auch überall in allen Magazinen, Fotomagazinen stand der erfolgreiche Fotograf. Titelbilder hatte ich die ganze Zeit. Ich war auf dem roten Teppich eingeladen als Star, in Anführungszeichen, ja.
Ich erinnere mich.
Und ich dachte mir so, und ich kann mir keine 3 Wochen leisten, was ist denn da los? Moment mal, das kann ja nicht sein, dass ich derjenige, der ja so erfolgreich sein soll, in Anführungszeichen, weil ich sagte mal eins, damals habe ich viel, viel, viel weniger verdient, als jetzt, wo ich viel, viel, viel weniger arbeite. Und ich habe jetzt nicht die Formel für, ey, ihr müsst nur 2 Stunden in der Woche arbeiten und werdet reich. Nee, darum geht's nicht. Aber es ging mir damals darum, dass ich in meinem Lebenskonzept irgendwas falsch mache und dass ich mir damals gesagt habe, mit der Finanzamtssituation, mit meiner Arbeitssituation, mit den Angestellten, die ich habe, mit Autowohnungen, Kosten und bla bla bla, dass ich mir nichts mehr leisten kann, dann ist Starfotograf zu sein ja doch gar nicht so geil. Das ist doch Quatsch. Über was labern die denn? Was heißt denn hier Starfotograf? So ein Blödsinn. Ich bin eine Pfeife, der gerade so seinen Scheiß bezahlt bekommt, ja, vielleicht auf irgendwelchen Titel drauf ist oder sowas. Aber was bringt mir das, wenn ich noch nicht mal einen Urlaub machen kann? Was bringt mir das denn? Das ist ja mal geil. Ich kann mich feiern, ich kann mir auf meine Schulter klopfen und wenn ich 70 bin, sage ich, okay, damals habe ich mal was gerissen. Aber was, wenn am Ende nichts bei rauskommt, dann habe ich doch überhaupt nichts davon. Also will ich was ändern. Und so wie du jetzt sagst, jetzt weiß ich halt, dass ich was ändern will und fange halt damit an. Und steck mir vielleicht so habe ich es damals gemacht, steck mir Ziele. Und bei mir war es halt so, ich wollte drastisch was ändern, weil alles, was ich schon mal aufgebaut habe, kriege ich auf jeden Fall nochmal hin. Und deswegen habe ich direkt mein Studio gekündigt, instant. Als ich ankam, das Erste, was ich gemacht habe, Studio gekündigt. Nachdem ich auch gesehen habe, dass mir das Finanzamt wieder, während ich weg war, geschrieben hatte. Also, verstehst du, das war einfach so... Die Finanzsituation treibt durchaus auch Leute ins Ausland. Vor allem Selbstständige. Und ich kann das total verstehen, weil es ist schon so, wenn du durch diesen ganzen Scheiß mal durchgegangen bist, auszuwandern, ist es schon auch so, dass im Ausland die finanzielle Situation erstmal in Anführungszeichen besser ist. Nur was viele unterschätzen ist, so wie ich das auch durchaus auf dem Schirm habe, ist, wenn du mit Deutschland arbeitest und deutsche Kunden hast und so weiter, also deine Community da ist, dann ist das super schwer im Ausland, das aufrechtzuerhalten. Weil die kommen ja dich höchstens mal besuchen oder sowas. Also da musst du schon sehr, sehr erfolgreich sein. Aber du kannst einfach trotzdem immer da sein irgendwie, wenn du dran arbeitest. Also ich habe das halt online gemacht dann die ganze Zeit.
Verstehe.
Aber gut, wie gesagt, es gibt wahnsinnig viele Lebenskonzepte. Ich denke halt, die Angst davor, etwas zu ändern, ist halt das, was ich bei dir, also was ich so nachvollziehen kann, weil das bei mir so oft ist.
Ja.
als ich das erste Mal mich entschieden habe, als ich das große Studio hatte mit den 5 Angestellten und dann in Hamburg bei einer Massage lag, weiß ich noch, ich penne da ja immer ein. Dann bin ich aufgewacht, wir waren fertig mit der Massage und ich sage zu Leanne, wir haben ein Problem. Sie so, was ist denn los jetzt? Nach so einer Massage, was ist denn jetzt schon wieder los? Sie immer nach einer Massage kommt irgendeine Idee. Ich so, wir verkaufen alles. Ich gebe die Wohnung her und wir gehen ins Ausland. Und sie so, naja, endlich. Ich so, wie, na endlich? Nee, du musst sagen, bist du verrückt oder irgendwas? Sie so, nee, sie wusste das schon. Sie hat nur gewartet auf den emotionalen Moment, dass das irgendwann passiert, weil es kann ja nicht ewig so weiter funktionieren. Also wenn du weißt, in 5 Jahren ist das nicht so, kannst du jetzt auch schon alles ändern, weil es ist eh schon egal. Du verlierst nur Zeit.
Ja, ich habe eben auch, das ist ganz witzig, weil Lien ist auf jeden Fall mein Freund in der Konstellation. Das ist ganz witzig. Der wartet auch nur drauf, dass ich sage,
lass es uns tun. Naja, ich meine, man muss ja nicht gleich auswandern, aber man kann ja auch mal Sachen ändern. Man kann auch Sachen, die man vielleicht nicht mehr ganz so mag, kann man mal fallen lassen. Manchmal ist es halt, was am meisten wehtut, ist, wenn etwas Geld bringt. Wenn du weißt, ich müsste jetzt etwas fallen lassen und es bringt Geld. Viel mehr tut's weh, wenn du weißt, es bringt dir etwas Geld, du müsstest es fallen lassen, aber du hast nichts Neues, was dir Geld bringt. Was denn dann? Und da fängt Mut an. Für mich ist Mut dann, wenn es weh tut. Wenn du merkst, ich komme ins Wackeln, ich komme ins Trudeln, ich weiß nicht, ob ich über dieses Seil balancieren kann, ich weiß nicht, ob ich da runterfalle, ich weiß nicht, ob ich mich festhalten kann. All das kommt, 100%. Aber dann weißt du, du lebst. Das spürst du.
Felix, du hast mir heute ganz viel Mut gemacht. Und vielleicht ganz vielen da draußen auch. Hoffentlich.
Ich fand's schön, dass du mich eingeladen hast. Mir ist vorhin erst mal bewusst geworden, wie viele Zuhörer du hast. Und ich dachte so, ach du Scheiße.
Ja, aber wir haben das doch gut hinbekommen hier. So, ja. Mal eben auf der Terrasse hier in Bali.
Ich bin ja mal gespannt, ob du dann dein Online-Produkt rausbringst.
Ich das bin hört sich gespannt, immer so blöd ob, an. Ob aber ihr jetzt irgendwie, wie lange das jetzt noch dauert und ob ich irgendwie in 5 Jahren im Ausland sitze. Da bin ich echt gespannt. Ob
mit einer Mega-Villa, wo du
ein
Gästezimmer hast.
Ich lasse mir das noch ein bisschen offen. Also ich gehe ja auch immer, also ich, das tue ich ja. Ich vertraue dem Leben. Guck mal, ich mache sogar die Augen dabei zu, wenn ich das sage. Was ist so, ja. Was voll Rituelles für mich. Und das sind die meisten Leute um mich herum gar nicht von mir gewöhnt, weil ich bin super Realist. Mhm. Und ich bin gar nicht so hippie-mäßig. Ich glaube auch nicht an Sternzeichen den ganzen Morgen.
Ich auch nicht.
Aber wenn ich die Augen zumache und sage, ich vertraue dem Leben, dann gibt mir das voll viel Sicherheit. Weil das Leben war eigentlich immer gut zu mir.
Ich bin immer gut zu mir.
Weil ich es aber auch passieren lasse. Und wenn was kommt, dann greife ich zu. Ja. Und wenn was vorbeizieht, aus welchen Gründen auch immer, oder ich mal einen Fehler mache, dann verzeihe ich mir das auch. Also ich kann mir selber, ich habe gelernt über die letzten Jahre, mir selber zu verzeihen. Es ist auch wichtig beim mutig sein, wenn man mal was falsch macht, finde ich. Und wenn ich sage, ich vertraue dem Leben, dann gucken wir mal, wie es so weitergeht.
Ja, ganz ehrlich, ich meine, hops gehen wir alle mal. Kannst eh nichts machen.
Ist auch ein gutes Schlusswort. Felix. Mega.
Ich freue mich,
das war toll.
Jetzt springen wir in den Pool, ne?
Ja!